Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich heute Abend begrüßen und Sie willkommen heißen für unser Auditorium. Ich begrüße ganz besonders den Referenten des heutigen Abends, Prälat Professor Dr. Benedikt Knoch aus Hattingen, der uns sehr bekannt ist. Er ist jedes Jahr mit einem Referat in unserem Auditorium und er ist auch einer der wesentlichen Gestalter unseres Auditoriums. Wir greifen immer auf sein Wissen zurück und seine Kontakte, wenn wir die erste Sitzung haben. Das Thema heute ist Papst Franziskus, die Kirche auf neuem Wege. Ich denke, dass es wichtig ist, einen kritischen Blick auf dieses Thema zu werfen, denn die geht diese Kritik im positiven Sinn geht ja in den Medien oft unter. Und wir wollen eine Gesamtsicht Ihnen immer neu auch anbieten in unserem Auditorium. Professor Knoch ist ein sehr renommierter Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte an der Ruhr-Universität, inzwischen emeritiert, aber Geistlicher der Erzdiözese Köln. Und wir sind sehr froh, dass er in unserem Bistum arbeitet. Er betreut neben den Grabrittern, auch die Kolping-Familie in Hattingen ist auch für die Studentenverbindung, Armina in Bonn und Albertina in München tätig und begleitet auch sehr viele Wallfahrten, wie ich eben hörte, und Kulturreisen an bedeutende Orte in Europa und darüber hinaus. Nun darf ich ihn bitten, dass er uns sein Referat hält. Wir wären sehr froh, wenn er uns noch eines Tages mit dem Kardinal Sivic in Verbindung bringen könnte. Wir haben ihn eingeladen über seine Beziehungen. Er hat nämlich Professor Knoch ein Ehrendoktorat der Krakau bekommen und so eine gute Beziehung auch zu Polen. Bitte.
Ja, meine Damen und Herren, danke für die Begrüßung. Wir haben ja alle noch den Papst sozusagen vor Augen hierbei. Jetzt muss ich mal sehen, dass ich die Technik richtig mache. Den haben wir ja vor Augen, denn jetzt gerade hat er ja seine Südamerika-Reise beendet. Und Sie haben vielleicht auch durch das Fernsehen und so einiges von seinen Ansprachen gehört, was ja sehr sozialpolitisch auch dann zentriert war, was er gesagt hat. Und es ist ganz klar, dass er natürlich als Argentinier über die politischen Verhältnisse informiert ist. Ich selber möchte gleichsam in den Weg öffnen, ihn besser zu verstehen, auch in dem, was er tut und was er sagt. Und dann so einige Dinge, die vielleicht als Äußerlichkeiten erscheinen könnten, doch ins rechte Licht setzen, auch hierbei. Denn man muss natürlich sagen, dass der Papst allein schon durch seinen Namen natürlich deutlich gemacht hat, dass er eine neue Perspektive zur Geltung bringen will gegenüber dem, was bisher war. Er macht ja nun als Franziskus auf den Poverello, also auf Franz von Assisi, aufmerksam und erinnert damit natürlich an den Weg, den die Kirche mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil gehen muss. Wie Sie wissen, das Zweite Vatikanische Konzil hat ja wichtige Dokumente verabschiedet, die uns vertraut sind, einmal über die Kirche, ein grundlegendes Dokument, aber dann eben ein anderes Dokument, was die Kirche dann gleichsam nach außen hin öffnet. Und deswegen dieser Weg, den er vorgezeichnet hat, und diesen Weg nach außen unterstreicht der Papst, indem er eben ein außerordentliches heiliges Jahr einberufen hat, das am 8. Dezember diesen Jahres beginnen wird, das Jahr hier dann auch der Barmherzigkeit, wie er das nennt, und am 50. Jahrestag des Endes des Zweiten Vatikanischen Konzils beginnend, wird es dann am 20.11. des nächsten Jahres, dem Christkönigsfest, enden. Interessant ist, mit der Ausrufung eines heiligen Jahres greift der Papst eine Tradition auf, die tatsächlich im Jahre 1300 begonnen hat. Sie hat von Anfang an darauf gezielt, die Kraft des Glaubens und des Glaubenszeugnisses, vor allen Dingen im Blick auf das Sakrament der Vergebung, dann ins Bewusstsein zu rücken. Dafür ist es ganz interessant, wenn Sie sich das mal anschauen, deswegen habe ich Ihnen mal hier diese Übersicht mitgebracht, was es eigentlich mit diesen heiligen Jahren auf sich hat. Wer beim heiligen Jahr nach Rom fährt, wird sehen, da ist bei den großen Basiliken eine Türe geöffnet, die etwas niedriger ist und die deutlich machen will, dass gerade durch die Kraft der Vergebung, der Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes, wie der Papst sagt, dass gerade dadurch natürlich auch die Kraft des Glaubens erneuert werden soll. Wenn Sie es also jetzt hier im Einzelnen dann sehen, dann ist unschwer zu erkennen, das ist also hier 13, mit Bonifaz dem 8. hat es begonnen. Man hatte ursprünglich geplant, alle 50 Jahre ein heiliges Jahr eben aus diesen pastoralen Gründen dann zu beginnen. Und deswegen die glatten Zahlen, 13, 50, 1400, aber dann kamen schon neue Anlässe hinzu. Papst Martin der 5. ist derjenige, der mit das drei Päpste praktisch dieses Schisma beendet hat. Sie werden sich erinnern, dass wir ja in Konstanz ja dieses Jahr großes Jubiläum gefeiert haben, Konzil von Konstanz. Wenn Sie da hinkommen, mal Urlaub machen am Bodensee, lohnt es sich, die Ausstellung zu besuchen, die daran erinnert, hierbei. Und dann eben Nikolaus der 5., da sind wir wieder beim 50., dann halb 75, schließlich 1500 Alexander der 6. und so weiter, wie es dann da steht. Es hat immer wieder heilige Jahre gegeben und dann 33 unter Pius dem 11., das war ein sehr wichtiges heiliges Jahr, eben erinnert an das Todesjahr Jesu, klar, 33. Und schließlich Pius der 12., 75 Paul der 6., Johannes Paul der 2., hat zwei heilige Jahre und jetzt schließlich Franziskus jetzt für 15 eines einberufen. Das also nur dann die Übersicht, dass Sie also mal sehen, dass es durchaus also nichts Spektakuläres ist, aber dass der Papst bewusst hier eine geistliche Tradition aufgreift, ich komme da noch drauf, um deutlich zu machen, dass die Kirche, so wie es bei Franziskus war, dass sie von Äußerlichkeiten wieder sich auf den Kern besinnen muss, auf das Geistliche, dass genau das auch jetzt mit dem Heiligen Jahr wieder deutlich werden soll. Berufung und Sendung, das ist also dasjenige, worum es hier dem Papst besonders geht. Sie haben sicher schon von der Enzyklika gehört, Evangelii Gaudium. Da hat er deutlich gemacht, dass eine nüchterne Analyse der Kirche auch eine neue Besinnung auf ihre zentrale Aufgabe zur Seite treten muss, eben die Begleitung des Menschen in dem oft so beschwerlichen Alltag. Das ist genau die Umsetzung dieser seiner Enzyklika, wenn er jetzt in Südamerika wieder die Armen besucht hat, in Slums gegangen ist und so weiter, um von daher den Menschen auch deutlich zu machen, dass die Kirche gerade dahin geht. Und es gibt ja das berühmte Wort von ihm, dass er sagte, mir ist wichtig, dass die Kirche an die Ränder geht, auch wenn sie sich dann die Gewänder beschmutzt dabei sozusagen. Diese Öffnung nach außen gewinnt nun schon eigene Formen, auch dadurch, das darf man nicht vergessen, durch die jüngste Enzyklika Laudato Si, das ist eine Anspielung auf den berühmten Sonnengesang des Franziskus. Sie merken schon an der Sprache, wenn man ein bisschen Italienisch kann, dass das kein sauberes Italienisch ist. Die Kölner sagen das mit Knubbeln nicht, weil die Mutter Französin war. Und von daher dann also das etwas besonders pointiert ist. Nun, es geht dem Papst darum, hier die gemeinsame Verantwortung der Menschheit für den Globus sozusagen herauszuarbeiten und dass der Papst damit eine universal ökologische Perspektive zur Geltung bringt, das hat es vorher noch nie gegeben, das muss man sagen, und ist bestimmt der Rückbindung an Franziskus, den Heiligen, geschuldet. Denn Sie wissen ja, ihm war ja die Hinwendung zur Schöpfung ein ganz entscheidender Punkt hierbei. Und damit natürlich der der Kirche aufgetragene Dienst der barmherzigen Zuwendung. Also das ist hier das Entscheidende, dass der Papst die ökologischen, also das ist ja Umweltproblematik und soziale Probleme, dass er die Frage nach der Zuwendung zu den Armen vor allen Dingen dann zum großen Thema erhoben hat. Das ist wichtig. Aber das sage ich jetzt nur sozusagen für Sie so einleitend, wenn, damit Sie sich so bewusst machen, in welchem Umfeld sozusagen sich der Papst schon geäußert hat. Und dann stellt sich natürlich umso deutlicher die Frage, die ich ja diesem Vortrag dann gewidmet habe, also die Frage danach, ob schon durch ihn nach einem fast zweijährigen Pontifikat schon ein neuer Weg gleichsam für die Kirche dann schon erkennbar wird. Nun, wenn man also jetzt zunächst einmal sich das anschaut, sehen Sie, dann sieht man schon, dass es eine besondere Persönlichkeit ist. Das ist also schon etwas Entscheidendes. Sehen Sie, das ist die Daten, ist klar, 36er Jahrgang hierbei. Das zeigt Ihnen ja auch, dass er durchaus also weiß, wie alt er ist, nicht nur, sondern dass er hier dann also seine Stationen vorgezeichnet hat. Interessant ist, was häufig übersehen wird, dass er tatsächlich überhaupt zunächst einmal nichts mit dem Priestertum am Hut hatte, nicht? Denn ich meine, der Chemietechniker ist nicht gerade die beste Vorbereitung für den geistlichen Dienst, nicht? Also dann wäre ich ja ganz klein, nicht? Das muss ich schon sagen. Ich habe also mit Chemie nie was am Hut gehabt hierbei. Also das ist hier an. Aber immerhin, Sie sehen, mit 20 Jahren dann Eintritt ins Priesterseminar und so hat er seinen Weg genommen. Er war auch, wie Sie dann sehen können, hier in, Entschuldigung, er war auch, was Sie hier sehen, na, ist es denn möglich? Die Technik ist also ein Ding, die es das dann geht. Ich glaube, ich muss hier oben machen, nicht? Ja, oh, was bin ich gut. Hier sehen Sie, er war natürlich auch in Deutschland, deswegen spricht er auch Deutsch. Hier Sprachkurs am Goethe-Institut in Boppacht, ja, am Rhein. Und dann schließlich in St. Georgen hat er auch etwas studiert, aber nicht lange. Das sehen Sie schon an den Zahlen hierbei. Deswegen kennt er Deutschland, aber ist im Grunde mit den deutschen Verhältnissen so aktuell natürlich nicht vertraut. Das muss man also ganz klar sehen. Hierbei, ja, und dann ist dann sein weiter Weg vorgezeichnet, bis dann eben 13. März, wie ich ja eben schon anzeigte, die Wahl zum Papst erfolgt ist, dann die erste Enzyklika und dann ging es los mit dem zum Weltjugendtag nach Rio de Janeiro und dann die anderen Aktivitäten, die uns dann also vertraut sind. Man sollte, wenn man diese Übersicht sehen, deswegen habe ich sie Ihnen auch hier nochmal eigens als Folie mitgebracht. Man sollte nicht übersehen, dass vielleicht es Ihnen auffällt, gerade wenn Sie ihn mal im Fernsehen oder gar in Rom erleben, was ich nur raten kann, es mal zu tun, so eine Generalaudienz, dass er nie singt. Ja, also mit anderen Worten, er betet nur ganz normal an und wenn was gesungen werden soll, stimmen andere das an. Das kommt nicht von ungefähr. Denn er ist von einer schweren Krankheit gezeichnet. Mit seinem 21. Lebensjahr hat er also eine Lungenentzündung bekommen und damals war die Medizin noch nicht so weit. Dann hat man ihm einen Teil des oberen Lungenflügels weggenommen, des rechten. Und das ist natürlich damit ist das Lungenvolumen sehr stark eingeschränkt. Und das bedeutet eben, da es er darum weiß und deswegen ist er in der Richtung also durchaus behindert hierbei. Aber das Entscheidende ist, und dass er durchaus, als er gewählt wurde, dann auch klar gesagt hat, dass er bereit ist, hier das Amt zu nehmen, aber eben schon unter einer ganz bestimmten Voraussetzung. Dürften nicht vergessen, dass er gesagt hat, ich übernehme es als Bischof. Ich bin also in der Nachfolge des Petrus zunächst einmal der Bischof, in das berühmte Wort aus dem Johannesevangelium, weide meine Schafe, meine Weidenlämmer, und dass dann in zweiter Linie er dann sozusagen die universale Perspektive zur Geltung bringt, die Verantwortung für die Weltkirche. Das heißt, die Verankerung zunächst einmal ist das Hirtenamt vor Ort, das ist eine ganz wichtige Sache. Nun, dieser biografischen Übersicht möchte ich noch den Hinweis anfügen, dass ja durch den Amtsverzicht von Benedikt dem 16. die Wahl überhaupt möglich geworden ist und dass er deswegen, wenn Sie das Alter sehen, durchaus auch das Ende seiner Amtszeit sehr deutlich im Blick hat. Also er spricht völlig unbefangen davon, dass nicht nur wenn die Kräfte hören, sondern wenn er merkt einfach, dass er wichtige Ziele erreicht hat, dass er dann aufhören will. Es könnte also theoretisch durchaus so sein, so wie wir es in einem Benediktinerklöstern auch schon haben, dass also Papst 1, 2 in Pension und dann der dritte aktive da ist, so wie wir es jetzt schon haben. Das ist also schon ganz interessant und ich zitiere Ihnen deswegen, damit Sie merken, wie rückgebunden sowas ist. Es heißt schlicht im Kirchenrecht, falls der Papst auf sein Amt verzichten sollte, ist zur Gültigkeit verlangt, dass der Verzicht frei geschieht, das hat er jetzt schon gesagt, und hinreichend kundgemacht, nicht jedoch, dass er von irgendwem angenommen wird. Das muss man sehen, ganz wichtig. Damit ist festgehalten, und das musste ich immer den Studenten schon deutlich machen, dass die Übernahme des Petrusamtes ein Akt der Wahl ist. Und Sie wissen ja, wenn man gewählt wird, dann geht man auf die Konditionen natürlich des Amtes ein, aber man hat durchaus die Möglichkeit, das Amt auch wieder aufzugeben, zurückzugeben sozusagen. Das ist also wichtig. Das Weitere, weil da manchmal ideologisch was draufgelegt wird, was gar nicht ist, der Titel Papst ist nicht ungewöhnlich. Denken Sie etwa an die koptische Kirche, die haben durchaus ihren Papst. Das ist also nicht, weil der Titel Papst ist nichts anderes als eine Verdeutschung des Papa, also genau dieses väterlichen Elementes praktisch, dass er der Pater Familias gleichsam Oberst der Kirche ist. Etwa seit dem 13. Jahrhundert steht das fest und wenn Sie eben an die heiligen Jahre denken, Bonifaz der Achte war praktisch der Erste, der auch diesen Titel besonders hervorgehoben hat. Damit gehe ich jetzt über zu einem weiteren Punkt, das ist das geistliche Fundament sozusagen. Und jetzt ist ein erster Zugang, um zu verstehen, welche Akzente der Papst setzen will, ein erster Zugang ist der Wohnwechsel. Ich habe Ihnen diese Folie mal mitgebracht, weil häufig das nicht so bekannt ist. Ich werde immer wieder danach gefragt, ja, wo residiert denn eigentlich wer und wer, nicht? Das haben Sie da, wo ich jetzt den Pfeil habe, da lebt also Benedikt der 16. Vatikan, nicht? Und dann haben wir hier unten, da ist die Sakristei, das ist also der Palast von der Santa Marta. Und das ist jetzt damit, das ist der Ort. Hier unten sehen Sie das Gästehaus, das ist der Platz, und hier ist das Gästehaus, und da residiert der Papst. Früher hatte natürlich, auch Benedikt der 16. hat hier in diesem apostolischen Palast da hat er gelebt. Das, was man ja immer noch, wenn man auf dem Petersplatz ist, natürlich auch sehen kann, oben, das sind die alten Räume gewesen. Wichtig ist mir dieser Hinweis, weil Sie daran sehen, dass natürlich es ihm nicht daran gehen konnte, dass man jetzt etwa, Geld sparen wollte oder dergleichen mehr. Natürlich musste natürlich auch dieses hier umgebaut werden. Wenn das Oberhaupt von 1,2 Milliarden Katholiken dann in einer weltkirchlichen Verantwortung steht, ist es ja klar, dass der nicht gerade ein Telefon von 1800 oder 1950 hat, nicht? Hier ganz klar. Das heißt mit anderen Worten, die modernste Technik ist installiert, musste ja alles gemacht werden. Sondern es ging einfach ihm darum, dass er die Nähe, wie er sagte, zu den Menschen haben wollte und dann durchaus, also auch hier, dann auch im Umgang sozusagen mit den Verantwortlichen der Welt, dass er da deutlich machen wollte, wir sind auf einer Augenhöhe, nicht? Ihr müsst also nicht jetzt da auf die Höhe steigen und so weiter. Das ist der Grundgedanke sozusagen gewesen, der ihn hier dazu bestimmt hat. Etwas Weiteres, das darf man auch nicht vergessen, er ist natürlich auch Chef sozusagen. Und das ist also, das muss man sehen und das ist das Problem. Er lacht hier noch. Er hat ja, wie Sie wissen, nicht immer alles zu lachen mit seinen Mitarbeitern. Da gibt es ja die berühmte Rede, die er letztes Jahr gehalten hat, wo er doch deutlich die dann Sünden genannt hat. Aber wichtig ist mir, ich habe das jetzt nicht mit Namen unterfüttert, was man natürlich auch könnte. Nein, das wollte ich jetzt noch nicht bringen, sondern wollte Ihnen das hier zeigen, dass Sie dann sehen, einmal den Kardinalsrat, das ist also, da gehört unter anderem auch Kardinal Marx dazu, das ist also das engste Gremium, was ihn berät. Ja, und dann sind es hier die sogenannten Ministerien oder Dekasterien, die sind natürlich, da gibt es also alle dann Abteilungen, die wir auch bei uns in der Staats-, dann in unserer Regierung haben, nicht? Das ist ganz klar entsprechend, natürlich zugeschnitten auf die Gegebenheiten unserer Weltkirche. Das heißt, es gibt ein eigenes Ministerium für den Klerus, für die Bischöfe und so weiter, die dafür zuständig sind. Kein Wunder, denn ich meine, wenn man denkt, wir haben 16.000 Bischöfe und dann entsprechend die Zahl, das ist schon sehr beachtlich, nicht? Und dann bei der weltkirchlichen Dimension. Das heißt, der Papst, das in die Finanzen, da komme ich gleich nochmal, das hat also natürlich sehr viel sozusagen zu regieren, aber er verlässt sich dann und muss sich natürlich verlassen auf, jedenfalls was die Verwaltung, auf die Kompetenzen. Das ist das Wichtige. Und da dürfen wir allerdings jetzt nicht vergessen, denn ich habe das eben bewusst erwähnt, dass wir uns klar machen müssen, wir haben natürlich immer die Brille Europas bzw. Deutschlands und das Recht des hiesigen Bistums auf, aber dass eben der Papst die Verantwortung trägt eben für eine Weltkirche. Und dafür ist eine Information natürlich ungeheuer wichtig, und zwar eine ideologisch unverderbte, dann auch Information. Das ist also klar, und dann muss man wissen, das ist also schon bemerkenswert, wenn Sie das mal, nee, das ist verflixt, das wollte ich, na, komm mal raus, du bist so ein Zingel, nein, wo haben wir es denn hier? So, nein, noch mal zurück, damit Sie nämlich hier sehen, dass gerade hier vor dem, nein, also das ist ja also was ganz Schlimmes, dass Sie hier, und zwar, ja, ist es denn drin? So, dass hier, ich sagte Ihnen ja, hier residiert er, und wenn Sie hier rauskommen auf dem Petersplatz, ist da die Straße der Versöhnung, die geht nach da, wenn Sie da mal sind, und hier schon, wo ich jetzt etwa den Pfeiler da habe, da residieren die Jesuiten. Das heißt mit anderen Worten, dass der sogenannte Schwarze, dann ist also Papst, der residiert da. Jetzt will ich sehen, ob ich es jetzt schaffe. Ja, da ist er. Richtig, ein Spanier. Adolfo Nicolás, der sogenannte schwarze Papst, Sie müssen sehen, die haben etwa zurzeit 19.000 Mitglieder, die Jesuiten. Und da die beiden ja nun mal in dem gleichen Orden sind, das Bild, gibt dieses Bild auch sehr schön wieder, ist es ja klar, dass der Papst sich auf ihn verlassen kann, nicht? Das heißt also, die haben jeden Tag praktisch Kontakte. Und wenn ich 19.000 Mitglieder nenne bei den Jesuiten, so dürfen wir ja nicht nur wiederum an Deutschland denken, die haben ja ihre Universität, ihre, ja, dann in Frankfurt eine, und auch sonst, sondern wir müssen daran denken, dass die ja in aller Welt ihre dann Missionsstationen haben und eben zum Teil auch undercover arbeiten. Das heißt also, wenn Sie etwa an Nordkorea denken, auch gewiss China noch gewisse Dinge, das ist klar, aber wer dann natürlich darüber die Informationen geben kann, ist halt der schwarze Papst, nicht? Hierbei. Das heißt, da haben Sie, sehen Sie, das ist auch wichtig, wenn ich das im Sinne auf unser Thema Ihnen deutlich mache, dass ja ein neuer Weg ja nur heißen kann, sozusagen, dass der kompetent aufruht und anknüpft an die Gegebenheiten, die da sind. Ich habe eben die kurze Erwähnung gemacht, dass er natürlich die Vatikanbank revidiert hat jetzt schon. Das ist keine Frage, aber dass es natürlich auch darin begründet liegt, dass die Kirche unter schwierigen Umständen arbeitet in vielen Ländern, dass eine volle Offenlegung der vatikanischen Einnahmen gar nicht erfolgen kann. Jetzt stellen Sie sich vor, es würde gesagt, die Kirche hat 3 Millionen Euro in ein bestimmtes Projekt in Nordkorea gesteckt. Da wären 10 Leute sofort tot. Sofort. Das wäre zack, zack, hätte der zugegriffen. Das heißt, Sie müssen sehen, das sind ganz delikate Geschichten. Und der Papst sortiert ganz sorgfältig auch in dieser Richtung dann, was er tun kann und wo er in dieser Richtung auch wirken kann und muss. Und da ist ihm also dieser dann, gerade der schwarze Papst, ist ihm eine ganz entscheidende Hilfe hierbei. Nun, wenn ich jetzt eben gesagt habe, vom geistlichen Fundament zu sprechen, dann heißt das doch, dass man diesen Papst im Grunde nur dadurch versteht, wenn man nach seiner geistlichen Verankerung fragt. Mit anderen Worten, aus welcher Quelle schöpft er? Natürlich sind wir als Priester sowieso, sind wir in der Bibel zu Hause und so weiter und haben unser Stundengebet. Das ist natürlich für den Papst auch der Fall, das ist ganz klar, nicht hier. Aber Es geht im Grunde darum, wonach richtet er sich aus. Und da ist natürlich zunächst einmal dann der Ignatius von Loyola, der Gründer der Jesuiten, ist eine prägende Persönlichkeit, nicht? Prägend hier, sehen Sie, Spanier gewesen und er ist dann, und der ist eben begleitet worden, und das geht also häufig genug unter, der ist begleitet worden von diesem Peter Faber, 1506 bis 1546, Sie sehen, das hat er gelebt. Er ist also ganz wichtig, zunächst natürlich war es nicht kein Deutscher, wie das da dann scheinen könnte, vom Namen her ist verdeutscht, Pierre Favre, aus Savoyen gebürtig, ist aber der erste Jesuit auf deutschem Boden gewesen, der in Köln eine Jesuitenniederlassung gegründet hat, eben 44, zwei Jahre vor seinem Tod hierbei. Und er war seinerzeit ein viel gefragter Theologe, Berater und auch Exerzitienbegleiter, ist also viel rumgekommen. Und er ist gerade deshalb für Papst Franziskus ein Vorbild, weil sich in ihm die innere Erfahrung, dann aber auch die klare Lehre sozusagen und auch kirchliche Strukturreform sich eng und unlösbar miteinander verbunden haben. Das war bei diesem Peter Faber so. Der war also nicht nur fromm, sondern der hat zugepackt sozusagen. Wie gesagt, Jesuitengründung, das ist ja nun mit Schwierigkeiten verbunden. Das hat er geschafft. Und dann auch noch das Weitere, er hat also Dialoge geführt, Dialogbereitschaft. Er hat also durchaus gewusst, was er wollte, aber hat durch auch mit Fernstehenden offen geredet. Und dann, auch wenn er sehr temperamentvoll war, am Ende doch dem entscheidenden Raum gegeben. Das heißt also, innere Einkehr, wenn Sie so wollen, das, was wir Exerzitien nennen oder wenn Sie mal geistliche Tage machen, was für uns alle wichtig ist, das verbindet sich bei diesem Faber mit einer Wirkung nach außen und das ist sozusagen die goldene Linie, die der Papst also sieht und das ist eben genau das Programm, was der damals gemacht hat, eben als engster Vertrauter von dem Gründer der Jesuiten. Das ist dasjenige, was der Papst jetzt als sein sozusagen, seine Pflicht, seine geistliche Pflicht sozusagen erkannt hat, dass einerseits Jesus Christus in der Mitte steht und andererseits es darum geht, dass man dem Menschen von heute entgegenkommen muss. Und zwar, dass es nicht nur um Theorie geht, sondern auch Praxis. Der hat das so schön gesagt, der Peter Faber einmal, nur das, was wirklich ist, kann auch göttlich sein. Das ist ein sehr schönes Wort, müssen Sie mal drüber nachdenken. Was wirklich ist, kann auch göttlich, kann göttlich sein. Und da geht es letztlich darum, dass man die Gegenwart immer, die Verbindung von Anfang und Ende, als Verbindung von Anfang und Ende deutet und sagte, ja, das, was kommen wird, das hat hier in der Gegenwart seine Wurzeln und so wie die Gegenwart andererseits in der Vergangenheit dann ihren Ursprung hat. Das ist schön. Das heißt also, und jetzt sind wir ganz bei unserem jetzigen Papst, die Vergegenwärtigung Christi heute vollzieht sich im täglichen Dienst, in den Kleinigkeiten. Und für den Papst heißt das in der Zuwendung zu den Armen und auch den Kindern. Das merken Sie ja bei den Bildern häufig, dass er, wenn er die Audienzen hält, die General, dass er sich immer Zeit nimmt, es ist nicht nur seinem Temperament, aber auch seinem Temperament zu danken, dass wenn die Audienzen um 10.30 Uhr beginnen, er mindestens dann um 9:45 Uhr auf dem Platz ist, fährt da rum und begrüßt die Kinder, die Behinderten und das Ganze, was dann dazugehört. Das ist also wichtig. Das heißt also, was dieser Peter Faber, wenn Sie den Namen noch nicht gehört haben, dann kann man das gut sich merken, was dieser Faber gewirkt hat, das heißt, das ist dann also dasjenige, was auch den Papst beeindruckt und was er sich gleichsam auf die Fahnen geschrieben hat. Und das erklärt auch, dass dieser Faber im Grunde ein froher Mensch war, wenn man so will, in all seinem Dienst, was er machen sollte, dass das Schreiben Evangelii Gaudium, das ist also auch ja eines von den großen Schreiben des Papstes, dass er da ausdrücklich sich auf diesen Peter Faber sogar beruft und sagt, das sehen wir da schon, dass eben das Evangelium Freude gebracht hat und das hat der Peter Faber dann auch gelehrt. Können Sie also nachlesen auch hierbei. Wenn wir jetzt aber so ein wenig auf die zweijährige Zeit des Franziskus schauen, dann müssen wir einfach festhalten, dass er in Wort und Tat präsent ist. Und zwar überall da, wo Konflikte ausbrechen, wo Menschen leiden, ihr Leben in Flucht und Verfolgung durchleiden und nur allzu oft auch leidvoll tragisch verlieren. So, der Papst weiß natürlich darum, und das sollten auch wir in diesem ruhigen, schönen Abend nicht vergessen, dass das Christentum weltweit die am stärksten verfolgte Religionsgemeinschaft ist. Dem ist so. Er kennt die Blasphemiegesetze in Pakistan. Jetzt ist er auch wieder eine Christin, muss ja um ihr Leben bangen. Er benennt die Verfolgung der Christen und Muslime in Indien, die Verfolgung von Christen wie abweichender muslimischer Glaubensrichtungen durch den sogenannten IS. Er kennt die Lage der Kirche in Nordkorea und China. Warum elegant, habe ich Ihnen eben angedeutet. Und er kennt auch die Situation, in denen die dortigen Christinnen und Christen leben, die ihren Glauben oft genug nur verborgen leben können. Und deshalb ist es ihm umso wichtiger, Zeichen der Toleranz in der Wertung der nichtchristlichen Religionsgemeinschaften sowie auch den Begegnungen mit deren Repräsentanten zu ergänzen durch ein aktives Einwirken auf das Handeln all derer, die politisch und wirtschaftlich Verantwortung tragen. Da sehen Sie jetzt mal der Oberhirte nicht, der Ekklesia, da sehen Sie, wie er sich mit den Kindern da ist. Das ist der Weltjugendtag. Da hat man so ein Beispiel. Oder dieses ganz berühmte Bild, wie er das Heilige Land besucht hat, in Jerusalem vor der Klagemauer. Wie er dann ganz bewusst, das ist, wie gesagt, jetzt kein Gag, sondern das entspricht dieser geistlichen Grundrichtung, dass er sowohl den Hauptrabbiner wie auch dann den sozusagen den Chef Muslim dann umarmt. Und dass er ja sogar dahin dann geführt wird, das sehen Sie auch in den Trachten schon, dass er die beiden Abbas damals und Peres dazu veranlasst hat, im Vatikan zu kommen und da gemeinsam zu beten. Das ist schon ein ganz starkes Zeichen gewesen. Das heißt also, der Großmufti ist es der, den er umarmt, den sieht man ja da auch, und dann eben den Erzrabbiner sowieso. Und das war hier doch wichtig. Oder andere Dinge, die ja dann auch die Politik durcheinandergewirbelt haben, sogar in Italien, dass er in Lampedusa war, als dieses entsetzliche Bootsunglück da war, wo die so viele ertrunken sind, viele Menschen. Das ist das Wichtige. Das heißt also, Sie werden immer wieder hören, dass er in klaren Worten Stellung nimmt, wenn es da um Massaker, Gräueltaten geht, und dass er sich nicht scheut, auch Emotionen persönlich zu zeigen und damit auch deutlich macht, dass religiöse Bindung und Praxis eben auch was mit Beheimatetsein zu tun haben. Das ist ganz entscheidend. Und unübersehbare Zeichen schließlich, das ist mir wichtig, setzt er natürlich bei seinen Reisen und Besuchen vor Ort. Wir haben das jetzt ja noch einmal sehen können in Südamerika, aber auch bei den anderen Reisen, die er gemacht hat. Und das Bad in der Menge sozusagen, das ist jetzt nicht etwa hier, das ist nochmal Merkel, sehen Sie mal, die beiden, die hat ja nun gerade wieder, man sagt, die mächtigste Frau Europas, nicht? Aber da merken Sie mal, das ist ein ganz typisches Bild, nicht? Dass er hier, ja beide, er sagt, wo es hergeht, nicht? Und was keiner kommentiert hat, das war für mich erstaunlich, wenn Sie das Bild sehen, sehen Sie mal seine Hand an. Das ist die klassische griechische Segenshand. Wenn Sie nach Griechenland oder in eine orthodoxe Kirche kommen, dann haben Sie immer eine Christusdarstellung, wo Christus genau so ist, dass die Dreifaltigkeit kommt. Das heißt also, Sie, die evangelische Pastorentochter, wird daran erinnert, ja, wir sind in einem christlichen Abendland geprägt. Das darfst du nicht vergessen. Hierbei ein sehr sprechendes Bild. Deswegen habe ich Ihnen das mitgebracht. Hierbei. Ja, das muss man also schon sehen. Ja, und dann, wie gesagt, Freund des Menschen, nicht? Dass Sie sehen, wie hier dann also mit den Kindern umgeht. Und wenn Sie es erlebt haben, das ist nie, jetzt muss man sagen, aufgesetzt sozusagen. So wie das so bei manchen Vorwahlzeiten so ist, dass die Politiker sich gerne der Kinder annehmen, damit das ein gutes Bild gibt. Egal, ob die Familie dahinter steht, die eigene ist, das ist egal. hier. Aber nein, aber hier, das ist ungeheuer echt, wenn Sie das merken. Das heißt, das Charisma, und darum geht es mir, das Charisma des Papstes Ihnen bewusst zu machen, jetzt nicht die Frage, wie das ausstrahlt, da komme ich jetzt zu. Aber zunächst einmal, wer ist er eigentlich? In welchem Umfeld lebt er? Deswegen habe ich mit Ihnen die Station jetzt so ein bisschen abgeklopft. Wie er dann lebt, Umfeld, wer berät ihn, welche Verantwortung trägt er, was tut er weltweit und so weiter. Und das eben auch hier, das ist also hier ganz deutlich kein Zeichen des Bades in der Menge, sondern eben auch, er will sagen, wie wichtig ihm die Kinder sind und von daher auch die am Rande Stehenden der Gesellschaft von ihm bewusst genannt werden. Er hat das nicht nur in Südamerika getan, sondern denken Sie daran, dass er damit anfing, schon in Rom, als es kalt wurde, haben 200 Schlafsäcke verteilt an die Stadtstreicher zum Beispiel. Oder eine wunderbare Geste nach dem Motto, montags ist kein Friseur bei der Arbeit, hat er gesagt, und ihr macht Montag auf und bei euch und dann können die Stadtstreicher kostenlos die Haare geschnitten kriegen. Das wird auch gemacht. Und dann hörte ich natürlich die Besserwisserei in Deutschland, das ist ja ganz klar, oh, da kommen aber sicher welche, die dann also da sich unterschleichen. Ja, ja, von wegen. Das ist ja, Sie glauben doch gar nicht, wenn da einer das machen würde, wie es dann die anderen denken, dass, ach, du bist einer von denen, so ein verkappter Stadtstreicher vielleicht, wie? Das will ja nun keiner sich sagen lassen. Dann geht er lieber am Dienstag hin und zahlt seinen Euro. Ne? Da muss man also deutlich sagen, ganz geschickt gemacht auch hier. Nicht? Das ist also hier, wenn man also die Generalaudienz dann besucht oder hier in der Halle, das ist ganz gleich, dann haben Sie immer diese Bilder, die durchaus dann also klar machen, dass er ganz bei den Menschen sein will und in dem, was er sagt, also die durchaus auch dann versteht. Ich werde nie vergessen können, wie ich bei einer der frühesten Audienzen, die er gehalten hat nach Amtsantritt, das war noch am 1. Mai, ist aber egal, jedenfalls sprach er da von der Notwendigkeit des Glaubens, genau hier das Thema, nicht, wo er dann draus schöpft und sagte, da müssen wir als Christen ran sozusagen. Jeder von uns hat seinen Weg des Glaubens eigentlich. Legt sein Manuskript weg, wie das üblich ist dann, und dann natürlich der Kampf mit dem Mikro beginnt dann. Das ist also auch dieses schreckliche Ding, was die da haben. Und dann ruft er dann ganz klar, jawohl, sagte, jeder hat seinen Weg, ich auch. Jeder musste um den Glauben ringen, ich auch. Also mit anderen Worten, diese Identifikation sozusagen ist unmittelbar erreicht. Das müssen Sie einfach, wenn man das mal vor Ort erlebt, nicht? Das ist dann... Und das Menschliche merken Sie dann daran, nachdem er dann also so das ihm auf dem Herzen Brennende sozusagen gesagt hat, kehrt er natürlich zum Manuskript zurück und sucht erstmal, wo war ich denn stehen geblieben. Ne? Also ganz, ganz klar. Also das war das Erste, was ich Ihnen sozusagen, oder ein Hauptpunkt, wenn ich vom Papst rede, das hat ja zwei Teile, Papst Franziskus, und dann jetzt die Frage, wie geht es jetzt hier Lehrer der Kirche, dem Konzil verpflichtet. Nun, nüchterne Analysen, die bietet der Papst, weiß Gott, genug, jetzt auch gerade aktuell, auch wenn das natürlich umstritten ist, was er da ökologisch und ökonomisch gesagt hat in der neuesten Laudato Si Enzyklika. Aber diese nüchterne Analyse verbindet der Papst immer auch mit sehr konkreten Aufforderungen und Hinweisen. Nicht das berühmte deutsche Mann, man müsste mal können, tun, sollen, müssen und so weiter, sondern ganz konkret, das ist unsere Aufgabe hier und heute. Und genau das ist der, dann also macht er deutlich. Ich habe deswegen Ihnen auch schon das Bild gezeigt von einer der Audienzen, die er hält. Man muss eben wissen, dass der Papst bei den Generalaudienzen, seitdem er begonnen hat, sein Amt angetreten hat, grundsätzlich nie weniger als 60.000 auf dem Platz hat. Das bedeutet, muss man sich vorstellen, jede Woche kommen 60.000 dann und hören den Papst. Wenn Sie das mal hochrechnen, was das bedeutet auf unsere Jahreswochen, und wenn man das mal abzählt, bleibt ja doch noch eine ordentliche Zahl an Mittwochen übrig, wo dann Menschen authentisch ihn hören. Und das ist natürlich eine Botschaft, die dann ankommt, das muss man sagen. Das heißt also, ihm geht es um die Grundlagen der christlichen Lebensformung. Und jetzt leuchtet schon die Spannung auf. Nämlich, ich sagte, die Grundlagen christlicher Lebensformung. Das ist ökumenisch relevant. Das ist völlig klar. Der hat also bei der ersten Audienz, die er dem Ratsvorsitzenden der EKD gegeben hat, waren die schnell sich einig. Wunderbar. Dann hat er nämlich gesagt, jetzt wollen wir gar nicht akademisch über das Petrusamt reden, sondern die Tatsache, dass 1,2 Milliarden Menschen sagen, du bist Petrus, du hast das Amt in der Nachfolge des Petrus, verpflichtet mich, genau so diesem Amt gerecht zu werden, so wie es erwacht werden kann. Da war Ruhe. Das heißt nicht akademisch, dann man müsste mit dem Petrusamt dieses und jenes reflektieren. Das ist hochinteressant, diese Perspektive. Also, das ist jetzt hier, es geht um die christliche Lebensformung. Und da ist es jetzt auch so, ich komme da gleich noch abschließend natürlich auf die Synode, das wissen Sie. Die große Frage, was wird bei der großen Familiensynode im Oktober rauskommen, wird ja gestellt. Das ist dann also die Frage, die dann also deutlich wird, mit anderen Worten, dient das, was dann heute aktuell von der Kirche gesagt ist, eben dieser christlichen Lebensformung und ist das eine Hilfe für die Menschen, die von hier und heute, die da leben. Ein ganz entscheidender Punkt. Und da sagte er also, wie gesagt, klar, wo es lang geht. Ich fand das sehr beeindruckend. Ich hatte das schon sehr beeindruckt, ja, als ich dann hörte und las, dass er die südamerikanischen Bischöfe empfangen hat. Und da kann man ja nicht sagen, der versteht da nichts von, nicht? Da war er schließlich lange noch selber tätig. Wie er den dann in die Leviten gelesen hat. Gesagt hat, ihr wisst doch genau, dass die Pfingstkirchen sehr viele abwerben mit viel Geld aus Amerika. Und was macht ihr? Wie sorgt ihr dafür, dass die Christen, also die Katholiken, in den Gemeinden vor Ort Fuß fassen und von daher eben nicht dahin abwandern? Habt ihr mal das analysiert? Das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt also, der Erfolg vom Papst, das erste ist jetzt darin, jetzt sind wir noch nicht bei der Kirche, das war jetzt nur die Kritik, dass er als Papst gehört wird. Das ist eine Autorität. Auch wenn man vieles Dinge kritisiert, aber in dem Moment, wo man sagen müsste, das ist ja, nur, ja gut, da versteht er nichts von, ist ja ein Unsinn, nicht? Da können wir abhaken. Das ist nicht möglich, hier wird nichts abgehakt. Das muss man sagen. Denn, ein weiterer Punkt, Franziskus ist also hier, das war jetzt hier, nee, Moment, Entschuldigung, das habe ich jetzt verkehrt. Das sollte er hier, so. Da sehen Sie die drei Schreiben, nicht? Hierbei. Da muss man eben deutlich sagen, als ein weiterer Punkt, dass er binnenkirchliche Entwicklungen sehr kritisch beurteilt und beobachtet. Das heißt, Defizite, die er wahrnimmt, äußert er auch. Und das ist also hochinteressant, wenn Sie auch die früheren Enzyklika, auch die Evangelii Gaudium lesen, da müssen wir feststellen, dass er da sehr klar den Alltag analysiert und sagt, also weswegen sind Priester so griesgrämig und sind andere so verbiestert und so weiter. Also kurzum, er analysiert sehr klar und versucht von daher den Weg in eine Zukunft besser zu machen. Ich zitiere wörtlich: Mehr denn je brauchen wir Männer und Frauen, die aus ihrer Erfahrung als Begleiter die Vorgehensweise kennen, die sich durch Klugheit auszeichnet, sowie durch die Fähigkeit zum Verstehen, durch die Kunst des Wartens, sowie durch die Fügsamkeit dem Geist gegenüber, damit wir alle zusammen die Schafe, die sich uns anvertrauen, vor den Wölfen, die die Herde zerstreuen, trachten beschützen. Wir müssen uns in der Kunst des Zuhörens üben, die mehr ist als hören. In der Verständigung mit dem anderen steht an erster Stelle die Fähigkeit des Herzens, welche die Nähe möglich macht, ohne die es keine wahre geistliche Begegnung geben kann. Sie merken wieder den Faber. Zuhören hilft uns, die passende Geste und das passende Wort zu finden, die uns aus der bequemen Position des Zuschauens herausholen. Damit eine gewisse Reife erlangt wird, sodass die Personen fähig werden, wirklich freie und verantwortliche Entscheidungen zu treffen, muss man mit der Zeit rechnen und unermessliche Geduld haben. Das ist die Voraussetzung. Aber das hindert nicht daran, dass der Papst also handelt und entscheidet. Denn der Papst begnügt sich nicht damit, sozusagen Beobachtungen zu benennen, Diagnosen auszustellen und Hinweise zu geben. Das gilt übrigens auch, ich nenne das hier ganz klar, für die Vatikanbank. Neben ranghohen Kurienmitarbeitern gehört nicht von ungefähr als unabhängig kompetente Juristin die Professorin Mary Ann Glendon zur Kontrollkommission. Des Weiteren ist die Kurienreform im Sinne einer Innenrevision zu nennen, verbunden mit der sorgfältigen Auswahl der Leitungsfunktionsträger in der Kirche. Von synodalem Entscheidungsweg überzeugt, das hat er nämlich als Erzbischof selber praktiziert, ermutigt der Papst zu offenem Gespräch und Disput, wie noch das jüngst die Vorsynode, sein Statement zeigt, mit dem er die Vorsynode, die er diese Synode jetzt im Oktober dann vorbereitet hat, dann abschließt, wie er das also dann genannt hat. Er leitet zu Fragen, der sagte, so, es ist ein wunderbares, klares Wort, so, macht jetzt eure Hausaufgaben, sagt er den Bischöfen, die da versammelt sind. Es muss jetzt weitergehen. Das ist keine Zeit zum Ausruhen. Ich bin Papst und ich sorge dafür, dass ihr hier miteinander streiten könnt. Ihr müsst keine Sorgen haben, dass die Kirche auseinanderbricht oder dass irgendetwas passiert. Ich garantiere das schon. Ich bin da und ihr dürft euch auch richtig heftig streiten. Wörtliches Zitat. Insofern also jetzt der Weg, Franziskus, die Kirche. Aus dem, was ich hier etwas schlaglichtartig, hoffentlich deutlich genug über Papst Franziskus und die von ihm gesetzten Akzente im Denken und Wirken als den Nachfolger des heiligen Petrus skizziert habe, er hat das schließlich das universale Lehrhirten- und Priesteramt, lassen sich so durchaus seine Impulse und Vorgaben für die Kirche heute im Blick auf gegenwärtige und zukünftige Anforderungen entnehmen. Zunächst ist es die ignatianische Spiritualität, die für den Papst wichtig ist. Und da steht für den Papst fest, dass das geistliche Profil der Kirche sich in ihrem Engagement für die Menschen zeigen muss, damit die Botschaft der Kirche als glaubwürdig überzeugt. Aber weil die Kirche nicht vom Willen des Einzelnen abhängt, sich vielmehr dem Handeln Jesu Christi verdankt, ist sie um des Menschen willen da, hat sie die Barmherzigkeit und Liebe Gottes zu bezeugen, die grenzenlos ist. Die Betonung des Primates des Handelns fordert, wie der Papst weiß, hohe Fachkompetenz. Das erklärt auch die Installation des Kardinalsrates. Sie haben eben die Folie ja gesehen, nicht? Da war das ja gleich links genannt, durch Berater verstärkt. Und dabei versteht sich der Papst als Sachwalter des Zweiten Vatikanischen Konzils. Nachdem nun das Wesen der Kirche nach innen sozusagen erfolgt ist, die vier vorausgehenden Päpste haben das getan, haben über die Kirche praktisch in ihrem Pontifikat nachgedacht und das gelebt, die Kirche als die eine heilige katholische und apostolische, so zum Beispiel Benedikt XVI. Ganz klar hat die Ecclesia Una, die eine Kirche, betont, auch wenn es nicht geklappt hat, hierbei. Das ist also wichtig. Das heißt also, der Papst hat nunmehr die Notwendigkeit verdeutlicht, mit dem Konzil den Blick auch nach außen zu lenken, wie ich sagte. Die pastorale Konstitution Gaudium et Spes fordert dazu ausdrücklich auf. Freude und Hoffnung. Dieser Blick nach außen nötigt dazu eben auch ökologische und soziale Probleme, den Einsatz für die Welt, für die Armen, als Einheit zu betrachten. Deshalb betont der Papst in seinem jüngsten Lehrschreiben, dass deutlich wird, bis zu welchem Punkt die Sorge um die Natur, die Gerechtigkeit gegenüber den Armen, das Engagement für die Gesellschaft und der innere Friede untrennbar miteinander verbunden sind. Das, macht er deutlich, hat Franziskus, der Heilige, gezeigt. Aber es ist nicht nur nach außen gerichtet. Meine Damen und Herren, auch nach innen sind die Akzentsetzungen des Papstes nicht zu übersehen. Die Gewichtung von theologischer Reflexion und auch Kontroversen muss deren Bedeutung für die Praxis einbeziehen. Das bedeutet für die christliche Ökumene, dass der Papst eben in praktischer Weise sein Amt führt. Das heißt also, unabhängig davon, wie der einzelne Christ in seiner Gemeinschaft persönlich zum Petrusamt steht, er ist es, der dieses Amt trägt. Und natürlich im Blick auf die im Herbst anstehende Synode weiß Papst Franziskus um die polarisierenden Positionen, aber er drängt darauf, einen pastoral praktischen Kompromiss zu erarbeiten, der die Wahrheit nicht aus dem Auge verliert. Natürlich macht er sich nichts vor. Es war für ihn schon sehr enttäuschend, dass das sogenannte Instrumentum Laboris, also praktisch das Papier, mit dem die Bischöfe in dieser Vorsynode gearbeitet haben, dass das abgelehnt worden ist. Das heißt also, das sind Vorschläge gewesen zur Beurteilung und Handlungsänderung gegenüber vorehelichen wie nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften, Menschen, die homosexuell veranlagt sind, wiederverheirateten Geschiedenen. All das wurde thematisiert, aber die notwendige Zweidrittelmehrheit zur Verabschiedung ist nicht erreicht worden. So wird auch die Bischofssynode im Herbst diesen Jahres unter Beweis stellen müssen, ob die Kirche zu grundlegenden Reformen bereit ist oder eben nicht. Immerhin, der Papst hat also ganz klare Perspektive, eine Bischofssynode schon für 2016, die nächste gleich einberufen, und hat die Liste der Mitglieder und Stellvertreter dann auch schon benannt. Es ist die vierte Generalversammlung der Bischöfe und hat auch die Teilnehmer festgelegt, eben auch die Deutschen. Und das ist schon sehr bemerkenswert, deswegen nenne ich sie ihn. Natürlich Kardinal Reinhard Marx, Bischof Heiner Koch, Bischof Franz Josef Bode sowie als Stellvertreter Bischof dann Karl-Heinz Wiesemann Speyer und der Weihbischof von Münster Wilfried Theisen. Sie merken, ganz deutliche Auswahl. Wer weiß, die kennt die Akzente. Diese Synode soll dem Thema der kirchlichen Berufungen gewidmet sein. Der Papst weiß, dass auch hier Reformthemen verborgen sind, die seit langem einer Lösung harren. Es geht hier um die Frage des Zölibates, der Legitimierung der pastoralen Dienste, die Frage nach Sakramentenspendung, Predigt, Pfarrleitung und so weiter. Ja, wie ist jetzt nun abschließend die Frage zu beantworten, ob bzw. in welchem Umfang es Papst Franziskus bereits gelungen ist, die Kirche auf neuem Weg zu führen? Das Pontifikat hat ja erst vor 2 Jahren begonnen. Deswegen kann auch keine umfassende positive oder negative Antwort gegeben werden. Aber wenn wir es recht bedenken, dann lautet die Frage ja nicht, ob der Papst selbst Reformen will oder nicht, ob er die Kirche vielleicht auf neuen Weg führen möchte. Es geht vielmehr darum, welche Reformen er aufgrund auch seines fortschreitenden Alters umsetzen kann. Erkennbar freilich ist sein neuer Grundansatz. Er will Reformen nicht durch autoritative Entscheidungen, sondern durch synodalen Prozess. Eine nachhaltige und nach unten durchgreifende Reform, dessen ist der Papst sich sicher, ist nur erfolgreich, wenn sie, wie das Zweite Vatikanum lehrt, von einem gemeinsamen Reformprozess der ganzen Kirche getragen ist. Der Prozess der Reform, das synodale Verfahren, Beratung, Entscheidung sind ihm wichtiger als vorweggenommene Lösungsvorschläge. Und mit diesem Grundansatz, meine Damen und Herren, macht der Papst Franziskus zweifelsfrei Mut. Und deswegen können wir sagen, mit der Enttabuisierung kirchlich bedeutender Problemfelder und dem unbeirrbaren Festhalten an dem, was der Papst im Denken und Handeln als Geboten für die Kirche nach innen wie außen ansieht, ist er natürlich für die einen ein Stein des Anstoßes, für die anderen aber führt er die Kirche geradlinig überzeugend auf den Weg, den das Zweite Vatikanum gewiesen hat. Persönlich ohne Zweifel glaubwürdig ist Papst Franziskus ein Mann, der Vorlieben und Abneigungen nicht verhehlt, der in seinem Temperament ehrlich bleibt, der in und für die Kirche Wegemarken setzt, hinter die auch seine Nachfolger schwerlich werden zurückkehren können. Papst Johannes der 23., erinnern wir uns, war davon überzeugt, inspiriert vom Geiste Gottes, mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil die Kirche in eine gute Zukunft führen zu können. Allen Widerständen zum Trotz, die ja bis heute noch fassbar sind, ist seine Heiligsprechung eine unwiderrufliche Bestätigung des Geistwirkens in der Kirche. Im nämlichen Amt Petrus nachfolgend hat Papst Franziskus deswegen allen Grund, als Hirte der universalen Kirche Jesu Christi in lebendigem Gottvertrauen mit der ihm gegebenen Kraft die Kirche dorthin zu führen, wo sie als Hoffnung schenkend und Heil gewährend glaubhaft die Präsenz Gottes in der Welt bezeugt. Ja, meine Damen und Herren, was wir vergessen, der neue Weg in Anführungszeichen ist seit Anbeginn der Weg der vom Geist Gottes geführten Kirche. Und ihr Haupt ist Christus. Dieser Geist Gottes, der die Kirche immer wieder führt, hält Überraschungen bereit. Er gibt unerwartetem Raum. Er bürgt dafür, dass die Kirche aktuell bleibt und dass sie mit Papst Franziskus den gebotenen neuen Weg Gott gewollt und sicher von Gottes Geist geführt auch gehen wird. Ich danke für Ihre Geduld.